Nachdem wir letzte Woche darüber gesprochen haben, wie wichtig es ist, Pausen einzuhalten nach dem Training und Zeit für die Superkompensation zu haben, wollen wir noch mal ein bisschen tiefer in die Materie uns eingraben und uns vor allem fragen, woran erkennt man denn eigentlich, dass man vielleicht zu viel gemacht hat oder wie kann man das am besten steuern mit der Belastung, dass man eben genau das richtige Maß an Trainingsreizen setzt. Darum geht es heute in der Podcast-Folge. Viel Spaß beim Zuhören.
Herzlich willkommen im Mission Triathlon Podcast. Hier sind Lotta und Schorsch, deine Coaches und Experten, wenn es um die Leistungssteigerung im Triathlon geht. Sie zeigen dir, worauf es ankommt, damit du deine Ziele mit minimalem Aufwand und maximalem Erfolg erreichst. Bist du bereit, alles zu geben?
Gut, wollen wir gleich mal in medias res gehen, also quasi ganz tief rein und uns mal überlegen, wie man, ja, wie viele Athleten so ganz herkömmlich ihr Training steuern und sich überlegen, wie viel sie denn machen könnten.
Ja, ach so, ja, also quasi Step 1, wir sprechen mal ganz kurz über die Trainingssteuerung. Das ist ein Riesengebiet, da gibt es so viel und da muss man eigentlich jede Möglichkeit der Trainingssteuerung irgendwie einzeln besprechen. Das würde den Rahmen heute sprengen. Und dann vielleicht gleich als erstes hier der Hinweis, falls das doch interessiert, also falls ihr doch da, ich nenne gerade mal ganz kurz zum Beispiel den TSS, falls euch interessiert, wie das funktioniert, wie man damit sein Training steuern kann, gerne Feedback geben. Und dann, ja, wenn da Interesse da ist, dann machen wir da auch nochmal extra eine Podcast-Folge dazu. Aber das Einfachste wäre wahrscheinlich noch RPE, aber speziell, wenn wir dann zum Beispiel in die Trainingssteuerung, sage ich mal mit Anführungsstrichen, die Trainingssteuerung über unsere Garmin-Uhr stolpern, dann wird es extrem kompliziert zu erklären, wie das funktioniert.
Ja, du hast jetzt schon so ein paar Stichworte gedroppt, beziehungsweise Abkürzungen, also nur für alle, die nicht wissen, was das ist. RP ist Rating of Perceived Exertion, also das ist eigentlich das subjektive Gefühl.
Wie sich's anfühlt.
Wie sich's anfühlt auf einer Skala von 1 bis 10, klingt aber natürlich cooler mit RPE. Und TSS ist der Training Stress Score, der eben angeben soll, wie belastend eine Einheit sein kann, und das hängt natürlich von vielen verschiedenen Faktoren ab.
Ja.
Aber ja, genau, es gibt sehr, sehr viele Möglichkeiten, sein Training zu steuern und zu sagen, so sieht ein guter Trainingsplan aus und so erreiche ich auch meine Ziele.
Ja, genau.
Ja, man könnte ja auch sagen, ich will den und den Wettkampf machen in der und der Zeit, dafür muss ich so und so schnell laufen, so und so schnell Radfahren, so und so schnell schwimmen und dann trainiere ich halt, je nachdem, wo ich halt stehe, so und so lange, um das zu erreichen. Das wäre auch eine ganz einfache Möglichkeit.
Ja, das ist wirklich so das Simpelste, ne? Also ich kann heute 5 Kilometer laufen, ich muss in 3 Monaten 42 laufen, ich mache jede Woche 2 mehr oder so. Aber das wäre ja auch Trainingssteuerung, ne?
Das wäre auf jeden Fall Trainingssteuerung, könnte aber dann sein, dass da was schief geht dabei zwischendrin, in den, ich weiß nicht, wie viele Wochen du jetzt gesagt hattest.
Ja, in 3 Monate wären ja zum Beispiel 12 Wochen wären es. So, vielleicht, je nachdem, wie lang die Monate sind, sind das ja manchmal 13 Wochen. Du hast recht, wenn ich heute 5 laufen kann und in 13 Wochen 42 laufen muss, jede Woche 2 mehr zu machen, würde nicht reichen.
Würde erstens nicht reichen. Und auch wenn ich das einfach so mache, könnte es sein, dass ich früher oder später merke, oh, ich habe ja doch eine Hüfte, oh, mein Knie tut weh. Ja. Was ist denn da an meiner Achillessehne? Alle diese Dinge. Das wollen wir natürlich jetzt nicht ausführen, aber ich glaube, es ist deutlich geworden, oder vielleicht können wir noch ein paar andere Beispiele bringen, statt einfach nur die Distanz zu steigern, könnte man ja auch sagen, ich mache jetzt halt einfach jede Woche 1 Stunde länger Training oder ja, ich mache jetzt jede Woche mehr Intervalle oder ich fahre meinetwegen meine Hausrunde und dafür brauche ich in dieser Woche halt 2 Stunden und nächste Woche möchte ich 10 Minuten kürzer dafür brauchen und die Woche darauf noch 5 Minuten kürzer und dann jede Woche einfach immer schneller. Das wäre ja auch eine gängige Art, wie das wahrscheinlich sogar viele Leute machen, die eben nicht so viel Ahnung von Trainingsplanung haben, sich zu überlegen, wie man zu seinem Ziel kommt.
Ja, und das ist ja genau das, was ich eigentlich auch vor über 10 Jahren in meinem ersten Triathlon-Jahr gemacht habe. Ich habe gedacht, naja, ich habe 3 Disziplinen, ich trainiere jede einmal die Woche und ich mache jede Woche in jeder Disziplin ein bisschen mehr, bis ich dann irgendwann so weit bin, wie ich eben im Wettkampf kommen muss. So,
wobei du wahrscheinlich mit den 3 Disziplinen noch nicht total überlastet warst oder ausgelastet, oder?
Das ist richtig, vor allen Dingen mit 3 Trainingseinheiten die Woche. Man muss hier natürlich immer sehen, es kommt immer darauf an, auch wie der Leistungsstand ist. Aber nein, ich war natürlich nicht überfordert. Ich hätte auch viel mehr machen können. Also und da kommen wir ja eigentlich genau zu dem Punkt, über den wir heute sprechen wollen. Ich hatte damals, würde ich sagen, nicht einmal das Gefühl, überlastet zu sein. Ich würde sogar eher sagen, wenn man sich das genau angeguckt hätte, wenn ich da zum Beispiel meine Leistungsdiagnostik gemacht hätte, dann hätte man mir gesagt, eigentlich ist das zu wenig. Eigentlich setze ich damit noch nicht die Reize, die ich setzen könnte. Eigentlich könnte ich viel mehr machen. Ich habe da damals nicht groß drüber nachgedacht, weil ich auch mit Trainingssteuerung noch nicht viel am Hut hatte. Das war einfach so die rudimentärste Idee, die mir halt so eingefallen ist. Aber im Nachhinein hätte ich mehr machen können, hätte dann das auch merken können, dadurch, dass ich eigentlich nie irgendwie völlig kaputt war. Also ich habe nicht mit Intervallen angefangen. Das habe ich damals einfach noch nicht gemacht.
Wahrscheinlich wusstest du auch noch gar nicht, dass es diese Option gibt und was Intervalle sind, ne?
Ja, ich habe das, glaube ich, schon auch mal gehört. Das ist ja, ich bin ja vorher auch schon etwas öfter gelaufen. Wenn man sich so ein bisschen ins Lauftraining rein vertieft, dann stolpert man natürlich früher oder später über Intervalle, ganz klar. Habe ich aber, glaube ich, nicht. Also ich habe dann damals auch nicht irgendwie mehr einen Trainingsplan aus dem Netz gesucht? Nee, habe ich glaube ich nicht.
Du hast halt einfach mal gemacht, aber genau. Eben eigentlich nicht genug.
Nee, so, nee, ich hätte viel mehr Triathlon dann geschafft. Ja, klar habe ich meinen Triathlon geschafft. Und es war auch das erste und das einzige Mal, wo ich mich beim Schwimmen voll reingeknallt habe und mitten im Pack geschwommen bin und so richtig die Keilerei mitbekommen habe. Und damals fand ich das irgendwie total geil. Mhm. Und es lief dann auch alles super, aber es war jetzt auch nicht ambitioniert. Also ich hatte da nicht so, ich will jetzt irgendwas gewinnen, von daher.
Nach dem Wettkampf warst du dann K.O.?
Ja, nach dem Wettkampf war ich schon K.O., aber würde ich jetzt auch nicht sagen, also ich bin nicht ins Ziel gekrochen oder da umgefallen oder musste mich erstmal irgendwie 3 Stunden da akklimatisieren.
Manchmal kommt das ja auch erst ein paar Stunden später oder am nächsten Tag, dass man denkt, oh, gestern hat mich wohl ein Laster überfahren oder so. Und für manche Leute ist das tatsächlich auch das Ziel im Training, möglichst K.O. zu sein und möglichst sich während des Trainings auch so zu fühlen, als ob es richtig, richtig hart ist. Also für manche ist das auch die Art, wie sie ihr Training steuern. Einfach nur, es muss sich richtig schlimm anfühlen.
Ja, und genau. Das ist ja auch in Ordnung. Halt manchmal, nicht immer.
Ja, genau.
So, das kein Plan, sich immer kaputt zu fühlen. Also ich meine, natürlich, das ist irgendwie schon ein Ziel, aber das ist kein Plan und auch keine Trainingssteuerung, würde ich mal sagen.
Nee, aber ich glaube, der Gedanke dahinter ist, wenn du jetzt nicht hart trainierst, dann passiert ja nichts. Also du musst ja mindestens Muskelkater haben nach einem Krafttraining, damit du weißt, dass das Training angeschlagen hat. Ja. Und beim Ausdauertraining gibt's ja nicht sowas wie Muskelkater, das einem vielleicht zeigen könnte, da ist was passiert, verstehst du? Das sieht man ja dann erst im Laufe der Zeit, wenn man irgendwann mal schneller laufen kann, weiterlaufen kann oder Schwimmen, Radfahren, dasselbe natürlich auch. Und ich glaube, dass in vielen Köpfen das noch drinsteckt, ein Training muss sich irgendwie hart anfühlen, damit es einen Effekt hat.
Ich würde da aber auch ganz klar Krafttraining oder vielleicht auch andere Sportarten von dem Ausdauersport trennen, weil das Grundlagentraining hat definitiv einen Effekt im Ausdauertraining, aber es gibt nichts Vergleichbares im Krafttraining. Also es gibt nicht, heute mache ich mal Grundlagenkraft, ich mache heute nur 1/4 des Gewichts und merke gar nichts und bewege einfach nur meine Gelenke. Das hat keinen Effekt fürs Krafttraining.
Ja, aber also erstens gibt es im Krafttraining auch Cardio. Das machen die zwar nicht so gerne, aber...
Ja, aber das ist auch wieder was anderes. Cardio ist dann auf dem Stairmaster oder so.
Zusätzlich gibt es ja auch die Möglichkeit, also wenn du jetzt in einer guten... wenn du jetzt in der Trainingsphase drin bist und nicht irgendwie am Anfang stehst, wo du jetzt gerade erstmal Kraft aufbauen musst und so, dann wiederholst du ja von Woche zu Woche auch eigentlich immer dieselbe Anzahl an Wiederholungen mit denselben Pausen und steigerst vielleicht dann das Gewicht. Mhm. Und da kannst du ja auch variieren und sagen, ich mache heute halt sehr viel mehr Gewicht oder nur ein bisschen mehr Gewicht als beim letzten Mal oder ich mache halt, obwohl ich schon an meinem Maximum bin, doch noch ein, zwei Wiederholungen mehr. Also
ja, aber das ist beim Krafttraining, also wenn du versuchst, Kraft aufzubauen, also gerade Maximalkrafttraining, da ist ja schon das Ziel, immer ans Limit zu gehen. Und die wenigsten können viel übers Limit gehen. Also da gibt's ja auch selten die Entscheidung, ich habe jetzt zwar jedes Mal immer nur, keine Ahnung, 2x100 Kilo beim Bankdrücken geschafft, aber heute mache ich 10x. Das geht einfach.
Das geht natürlich nicht.
Deswegen würde ich den vergleichen.
Jedenfalls nicht ohne Doping oder irgendwelche anderen Mittelchen.
Ja, ich glaube doch nicht mal damit, aber ich würde das einfach nicht vergleichen, weil du halt beim Ausdauertraining auch über verschiedene oder viel mehr Reize eigentlich zu deinem Ziel kommen kannst. Was gemeinsam ist, und auch das mit dem Muskelkater würde ich nicht unterschreiben. Ich habe auch schon alleine durchs Ausdauertraining Muskelkater kriegen können. Also du kannst auch Bergintervalle machen, da tun dir die Beine hinterher genauso weh, wie wenn du Kniebeugen gemacht hast. Also das ist natürlich immer so eine Sache, aber ich finde halt schon, dass das so wehtun kann. Aber was natürlich bei allen Sportarten ist, und das letzte Ausdauersport keine Ausnahme, dass man sich schon in einen Zustand trainieren kann, der einen nicht mehr so voranbringt. Und das ist auch, da kann man jetzt da auch das mal unabhängig von diesem Prinzip der Superkompensation und das ist ja nur eingeschränkt zutreffend, dieses Modell. Aber dass man sich in eine Erschöpfung reintrainieren kann, das ist ja ganz klar. Das kann jeder am eigenen Leib probieren. Er kann jeden Tag 10 Kilometer laufen, so schnell wie er kann, jeden Tag. Und dann wird dieser Zustand eintreffen. Und das kann man, da kann man auch die Anzeichen sehen einfach.
Ja, ich würde jetzt mal sagen, irgendwie bei bestimmten Sportarten, wo man nur ein Ziel treffen muss und dafür eigentlich nur mentale Kapazitäten braucht und nicht so viele körperliche, dann ist man vielleicht mental erschöpft, aber weniger körperlich. Aber ja, prinzipiell hast du recht, man kann wahrscheinlich mit sehr, sehr vielen verschiedenen Sportarten sich so stark abschießen, dass man erstmal vielleicht ein paar Tage Pause bräuchte, um wieder so viel zu leisten wie an dem ersten Tag oder so.
Ja, genau. Das soll ja hier auch darum gehen, wie man das zum Beispiel erkennen kann. Also manche Leute können das vielleicht sehr gut, andere können das nicht so gut. Es gibt ja ganz viele Seiten der Skala da quasi. Also wenn wir einen Zustand haben, wo wir zum Beispiel ein bisschen erschöpft sind, kann sich das für den einen oder die eine sehr stark erschöpfend anfühlen. Für jemand anders, der merkt es vielleicht gar nicht, obwohl dieselbe Erschöpfung quasi vorliegt. Und da ist es halt dann wichtig, wenn man sich jetzt, egal wofür man sich entschieden hat, für die Trainingssteuerung, also egal wie ich mein Training aufbaue und wonach ich das strukturiere, ist es halt immer wichtig zu wissen, wo man quasi auf der Belastungsskala gerade steht. Und gerade unser Körper einige schöne Mechanismen eingebaut, die uns das zeigen. Ich habe jetzt eine Sache schon angesprochen. Natürlich ist eine Sache das Gefühl. So, das haben wir alle wahrscheinlich schon mal erlebt, dass wir nach einer Trainingseinheit einfach sehr müde sind oder sehr kaputt. Das ist ein Zustand, der natürlich in manchen Trainingseinheiten auch gewollt ist. Ne? Also wenn ich jetzt halt Intervalle mache, ist es ja schon so ein bisschen ein Ziel, hinterher ein bisschen belastet wenigstens zu sein. Wie sehr man belastet ist, hängt dann oftmals natürlich an der Intensität in der Einheit ab, aber natürlich auch an der Verpflegung vorher, zwischendrin, hinterher. Wenn ich jetzt unwissenschaftlich sage, wenn ich jetzt wochenlang trainiere und plötzlich bin ich jeden Abend einfach nur noch müde und kaputt, dann ist das vielleicht ein ganz einfaches Zeichen dafür, dass ich überlastet bin, dass ich zu viel trainiere oder zu intensiv trainiere. Hm. Das muss natürlich nicht sein, aber dieses Gefühl geht schon mal in die Richtung, würde ich mal sagen.
Ja, genau. Wobei ich finde, jeden Abend kaputt zu sein, kann natürlich auch an sehr, sehr vielen anderen Dingen liegen. Mhm, also es ja. könnte auch sein, dass ich jeden Tag 10 Stunden arbeite oder ja. Ob jetzt am Computer oder auf der Baustelle ist natürlich was anderes.
Ja.
So, aber auch Computerarbeit kann erschöpfend oder anstrengend oder ermüdend sein, auch wenn natürlich du auf der Baustelle wahrscheinlich sehr, sehr viel mehr ranklotzen musst und mhm, damit ja. eben noch einen zusätzlichen Reiz eigentlich gibst, zusätzlich zum Training. Genau, aber prinzipiell muss man natürlich erstmal ein Gefühl dafür entwickeln, wie fühlt sich Training an?
Ja.
Wie geht es mir zum Beispiel im Laufe des Tages, wenn ich trainiert habe? Mhm. Wie geht es mir am nächsten Tag? Wie stehe ich dann am nächsten Morgen auf? Bin ich dann sehr müde? Fühle ich mich dann sehr kaputt? Oder denke ich, nee, ich bin bereit für eine nächste Einheit? Oder die muss ja auch nicht gleich morgens kommen, aber so generell
ja.
für neue Trainingsreize.
Ja, ja, genau.
Und das geht natürlich nur, wenn man da schon eine gewisse Routine hat. Also ich kann jetzt nicht, wenn ich noch nie trainiert habe, da einsteigen und dann fühle ich mich wahrscheinlich wirklich, wenn ich dann plötzlich von 0 auf 100 gehe und von 0 Einheiten pro Woche zu 7 Einheiten pro Woche, dann wird das wahrscheinlich eher dazu führen, dass ich mich wirklich jeden Tag müde fühle und jeden Abend total kaputt ins Bett gehe und vielleicht jeden Morgen auch kaputt aufstehe.
Ja.
Kommt natürlich auch immer aufs Alter drauf an und so, das generelle ja. Fitnesslevel und so. Aber wenn man das eben so nach und nach ganz gut gesteigert hat und so ein gutes Pensum hat und weiß, wie sich das anfühlen sollte, dann kann man darüber natürlich besser Aussagen treffen mit dem eigenen Körpergefühl.
Ja, es ist natürlich, hast du vollkommen recht, es gibt ja unzählige Möglichkeiten oder unzählige Faktoren, die in dieses Ich bin abends kaputt Gefühl reinspielen können. Das fängt ja schon an mit ja, vielleicht wenig Schlaf, auf den wir auch gleich nochmal zu sprechen kommen. Man hat Stress auf der Arbeit, es ist wärmer oder kälter oder keine Ahnung. Es können ja 1000 Sachen am Tag sein. Und da ist es dann wieder wichtig, wenn man jetzt sein Training jetzt keinen Coach hat, also wenn man jetzt zum Beispiel nicht mit uns zusammenarbeitet und wir das alles übernehmen, dann ist es natürlich so, wenn man selber Training plant, muss man eben auch alles andere im Blick haben. Weil es nützt natürlich nichts, an einer Stellschraube zu drehen, nämlich an der Trainingsintensität, aber die anderen Stellschrauben überhaupt nicht auf dem Schirm zu haben. Weil jetzt ganz naiv gesagt und vielleicht auch ein bisschen dumm, aber das ist ja nicht ausgeschlossen, man erhöht sein Trainingspensum, man kommt quasi aus der Winterpause, man steigt wieder ein und dann sagt man, okay, ich steigere jetzt so und so viel Prozent oder so und so viel Stunden oder Kilometer im Monat oder in der Woche und dann merkt man nach 4 Wochen, man ist total kaputt, aber hat jetzt gar nicht auf dem Schirm gehabt, dass man ja in Woche 3 auf dem Messebau mit der Firma war oder auf Geschäftsreise.
Oder
mit,
noch die Terrasse irgendwie pflastern musste.
Ja, oder man baut halt irgendwie nebenher so das Haus oder sonst irgendwas. Wenn man diese Sachen nicht mit berücksichtigt, dann ist natürlich völlig unmöglich, klare Schlüsse zu ziehen aus dem, ich bin jetzt total kaputt, weil das kann alles sein.
Mhm.
So. Es ist zum Beispiel dann auch noch so ein Punkt, der jetzt, denke ich mal, auch viele, die schon lange im Triathlon sind, nicht so zutrifft, aber wenn man halt auch nicht unbedingt Bescheid weiß über seinen gesundheitlichen Zustand, ist es natürlich auch nochmal so eine Sache. Es kann natürlich auch immer mal sein, dass man, also gerade in der letzten Zeit, uns ist das auch tatsächlich passiert und wir wissen nicht genau, was es war, aber wir haben uns auch vor ein paar Wochen mal richtig schlapp gefühlt. Wir haben dann auch alle möglichen Tests gemacht, ob wir irgendwie, keine Ahnung, Corona oder ich weiß gar nicht mehr, wie der andere Virus hieß.
RSV, glaube ich.
Ja, so irgendwas, ob wir das haben. Da kam nichts bei raus, aber so vom Gefühl her würde ich auch sagen, dass wir da irgendwie angeschlagen waren. Wenn man dafür natürlich kein Gefühl hat und das nicht merkt oder da auch das nicht auf dem Schirm hat, dann hätte ich da zum Beispiel auch sagen können, oh Gott, ich habe viel zu viel trainiert, ich muss jetzt das Training ganz krass runterschrauben, weil ich fühle mich total kaputt. Ich trainiere jetzt sicher seit 5 Jahren fast Mittel- und Langdistanzniveau. Ich kenne meinen Körper sehr gut, weil ich von morgens bis abends mit ihm eigentlich zu tun habe und da auch immer sehr viel Wert drauf lege. Mir war sofort klar, dass da irgendwie aus der Ecke was nicht stimmt. Mhm. Und so Sachen muss man halt dann immer auf dem Schirm haben alles. Also wir machen das mit unseren Athleten, wir fragen dann tatsächlich solche Sachen ab. Hast du Stress auf der Arbeit? Ist privat irgendwas? Hast dich vielleicht angesteckt? Gab es eine Möglichkeit? Man ist vielleicht auf der Familienfeier gewesen und dann hat man sich da an irgendwas vielleicht angesteckt und abgesehen vom Training bis jetzt gar nicht gemerkt, weil man keinen Schnupfen hat oder sowas. Und das fragen wir dann natürlich immer alles ab, um halt auch genau zu wissen, wo es herkommt.
Ja, es können bei Frauen zum Beispiel auch noch einige Dinge dazukommen, die jetzt zum Beispiel zyklusabhängig sind oder wenn man dann meinetwegen in Richtung Menopause geht, kommen da ja auch noch einige Symptome hinzu, wodurch man dann vielleicht auch eher erschöpft ist, was Männer jetzt vielleicht weniger spüren. Man merkt natürlich über die Jahrzehnte, okay, man ist vielleicht nicht mehr ganz so leistungsfähig wie mit 20, so, aber das merkt man wahrscheinlich erst im Vergleich von wenn man mal halt ein Jahrzehnt weiter hüpft. So.
Ja.
Aber das merkt man halt nicht innerhalb von 4 Wochen. Oh, jetzt fühle ich mich mit 40 plötzlich viel schlapper als mit 30 oder sowas.
Ja.
Das ist ja immer ein schleppender Prozess.
Ja.
Bei Frauen ist das ein bisschen anders mit diesen Symptomen, die dann auftreten, die man halt vorher sicherlich nicht hatte.
Ja, das ist natürlich auch wichtig, klar.
Und aus meiner Sicht ist da das Wichtigste, was man machen kann oder das Beste, immer das zu notieren, idealerweise fortlaufend von Jahr zu Jahr in einer Art Trainingstagebuch. Das kann eine Excel-Tabelle sein. Ich mache das aber eigentlich immer in meinem Garmin-Account, weil da sind sowieso alle Daten zu meinem Training drin. Und dann notiere ich mir zu jeder einzelnen Einheit, welche Verpflegung habe ich genommen, wie viel habe ich getrunken, wie viel Isopulver zum Beispiel habe ich genommen, wie habe ich mich gefühlt, habe ich schlecht geschlafen, habe ich vorher was gegessen, keine Ahnung, tat mir irgendwas weh, alle diese Dinge. Und klar, im Idealfall muss ich diese Einheit nie wieder aufrufen und nie wieder gucken, war da irgendwas. Aber vielleicht ist es eine Schlüsseleinheit und in 6 Monaten sehe ich, ah krass, guck mal, da hast du noch so und so viel Watt pushen können und jetzt geht es nicht mehr. Woran liegt das? Was genau hat sich geändert? Und aus meiner Sicht ist das halt natürlich sehr, sehr viel Arbeit in dem Moment, wo man das aufschreibt, aber das ist auch ein riesen Fundus an Wissen und an vielleicht nicht wissenschaftlichen, aber vielen, vielen Daten, subjektiven Daten, anhand derer man dann doch erkennen kann, hat sich was geändert im Training oder in der eigenen Empfindung des Trainings.
Ja.
Und muss man da vielleicht auch nochmal eingreifen und doch nochmal irgendwelche Maßnahmen treffen, um das Training zu verbessern.
Ja, so. Ja. Wenn man jetzt das alles nicht so auf dem Schirm hat, wir haben jetzt beide schon einen Punkt angesprochen, wenn man quasi diesen Gefühlsfaktor einfach nutzt, um zu sehen, ob man überlastet ist, dann ist tatsächlich ein richtig guter Indikator der Schlaf. Also es gibt Leute, die können immer gut schlafen, wunderbar. Dann könnt ihr kurz Pause machen und beim nächsten Punkt wieder zuhören.
Könnt ihr kurz ein Nickerchen machen.
Ja, und dann genau, könnt ihr kurz einmal einschlafen. da ist einfach die Sache, dass wenn es länger geht, dass der Schlaf einfach leidet und dass man dann Einschlafprobleme hat, Durchschlafprobleme hat, zu früh aufwacht. So, das sind alles Punkte, die darauf hindeuten können, dass man vom Training her eine zu hohe Belastung gerade fährt.
Ja, genau. Das weist dann meistens auch auf irgendwelche hormonellen Ungleichgewichte hin. Oder ich meine, das kann natürlich auch auf ganz viele andere Dinge hinweisen, kann auch auf eine Depression hinweisen, ne? Oder sowas, das müsste man dann in dem Fall, wenn man da eine Vermutung hat, vielleicht auch nochmal ärztlich abklären.
Ja.
Aber wenn es jetzt natürlich nur in einer bestimmten Trainingsphase auftritt und man sagt, okay, es hat sich sonst nichts geändert, außer diesen paar Trainingseinheiten, die ich jetzt gemacht habe, dann kann man das natürlich darauf zurückführen.
Richtig, genau. Da sind wir wieder bei dem Punkt, da muss man halt alles andere auch auf dem Schirm haben. Aber abgesehen davon ist Schlaf halt wirklich so eine Sache, wo man das merkt. Und das ist auch eine wichtige Sache, weil den braucht man ja eigentlich, um sich dann auch zu erholen. Also es könnte man jetzt zum Beispiel an der Stelle sagen, ein Ideal wäre, wenn man die maximale Belastung ausreizen könnte und dabei aber immer noch extrem gut schlafen könnte. Weil dann würde man sich super davon erholen. So, das wäre halt schon sehr wichtig. Gerade was die Gefühlssache angeht. Also wenn man jetzt sagt, man kann das per Gefühl irgendwie steuern oder per Gefühl analysieren, dann ist halt wirklich zum Beispiel, wenn man eigentlich abends immer nur noch kaputt ist und man das früher vielleicht nicht war, was heißt früher, also ein paar Wochen vorher, dann, wenn man halt zum Beispiel nicht gut schläft, ist so eine Sache. Und was wir uns auch noch aufgeschrieben haben, wäre zum Beispiel so eine Sache Muskelkater oder vielleicht dann sogar eher so in die Richtung, dass man eigentlich in Anführungsstrichen immer Muskelschmerzen hat. Also wenn einem die Beinmuskulatur einfach immer wehtut, wenn man tagsüber unterwegs ist, abseits vom Sport, dann ist es auch vielleicht ein Zeichen dafür, dass man gerade ein bisschen zu viel fährt. Also da geht es jetzt nicht darum, dass die einen Tag mal wehtun, weil man den Tag davor 5 Stunden Fahrrad gefahren ist, sondern da geht es darum, wenn das halt einfach regelmäßig der Fall ist.
Ja, genau. Also Schmerzen sind natürlich eigentlich schon so das höchste oder die höchste Form, sage ich mal, des Körpers, uns zu sagen, dass was nicht in Ordnung ist. Ja. Ne? Davor zieht er noch einige andere Register. Ja. Und wenn wir die nicht registrieren, dann
cleveres Wortspiel.
Ja, dann arbeitet der Körper halt damit und oder weist uns der Körper halt durch Schmerzen darauf hin.
Ja.
Und klar, Muskelkater an sich, wenn er jetzt nicht so stark ist, ist ja eigentlich auch nicht so schlimm. Manche Leute, wie gesagt, genießen dieses Gefühl und freuen sich dann, dass sie was gemacht haben.
Ja.
Aber ja, wenn ich meine die ganze Woche über schwere Beine habe, obwohl ich nur zweimal meinetwegen Rad fahre, dann muss ich mir überlegen, okay, ist was mit meinem Radtraining nicht in Ordnung?
Ja.
Oder mache ich vielleicht zu viel Lauftraining, mache ich zu viel Krafttraining? Wie kann ich das besser organisieren, dass ich nicht die komplette Zeit einfach immer nur fertig bin?
Richtig.
Auf der anderen Seite, du hast es, glaube ich, zu Beginn auch schon kurz angesprochen, ist es natürlich auch Sinn und Zweck des Trainings, eine gewisse Ermüdung anzusammeln. Und wir müssen uns ja auch darauf vorbereiten, dass wir im Wettkampf nicht immer frische Beine haben.
Ja.
Weil spätestens nach dem Radfahren, wenn ich da 3 Stunden unterwegs war oder auch 5, 6, dann werde ich wahrscheinlich nicht mehr ganz so schnell laufen können oder mich nicht mehr ganz so gut fühlen. Vielleicht merke ich dann auch schon meine Muskulatur. Das heißt, es ist halt auch schon immer so eine Gratwanderung. Ne? Wie viel Erschöpfung ist okay? Wie viel kann man tolerieren? Und wo ist dann die Grenze zum jetzt ist es aber zu viel?
Ja, genau. Und da sprichst du natürlich einen ganz großen Punkt an. Wir müssen uns ja auch an Schmerz gewöhnen. Also wir, da sage ich jetzt mal zu uns Langdistanzathleten, Glückwunsch an alle, die ihre Langdistanzen immer total auf Wolke 7 machen können und überhaupt nichts spüren. Aber ansonsten alle anderen, wir müssen uns ja schon auch dran gewöhnen, dass wir uns durch Tiefs durchquälen können. Das ist ja auch der Grund so ein bisschen, warum wir das machen. Wenn es nicht so wäre, da würde mir tatsächlich was fehlen, wenn alles immer einfach wäre. Aber gut, das kann ja jeder für sich selber entscheiden. Das ist aber dann tatsächlich so ein bisschen halt oder ein ganz großer Teil der Trainingssteuerung, über den wir haben wir am Anfang schon gesagt, wenn es euch interessiert, sagt uns Bescheid. Wenn ihr da auch, sagen wir mal selber, keine Lust drauf habt, wir werden wir arbeiten im Hintergrund immer noch sehr hart daran, dass umzusetzen, haben jetzt, glaube ich, einen großen Stein aus dem Weg geräumt. Wir werden im Racing-Team auch natürlich allen Mitgliedern Trainingspläne zur Verfügung stellen. Wir werden da Trainingssteuerung natürlich jetzt fällt mir natürlich das Wort nicht ein.
Thematisieren?
Auch zur Anwendung bringen. Also wir werden das die Pläne dann natürlich strukturieren und dann kann man nach diesen Plänen arbeiten. Und da wird's natürlich im Paket, also für alle Teammitglieder, wird es natürlich auch da Vorträge geben und Infos. Wir arbeiten an einer Plattform, über die diese Trainingspläne zur Verfügung gestellt werden. In diese Plattform wird's dann sehr viel Einweisung geben oder Zusatzinfos, wie man diese Plattform am besten für sich nutzen kann. abseits von den Trainingsplänen, die man von uns quasi zur Verfügung gestellt bekommt. Und wenn ihr da Interesse habt, die Webseite ist in den Shownotes der Podcast-Folge, aber es ist auch eigentlich ganz einfach. Es ist racing-team.me. Da ist auch gleich eine Maske, wo man sich auf den Infomailer eintragen kann. Da gibt es dann Infos zum Team, wann es losgeht und ja, was da eben dann auch alles drinstecken wird.
Genau. Kleine Werbung in eigener Sache.
Wichtige Information in eigener Sache.
Selbstverständlich, ja. Auch für dich, lieber Hörer, liebe Hörerin, kann das relevant sein, gerade wenn du noch keinen Trainingsplan hast, aber doch gerne strukturiert trainieren möchtest, dann wäre das eine super, super Möglichkeit, weil du dort nämlich auch auf verschiedenen Niveaus und für verschiedene Distanzen Trainingspläne bekommen kannst.
Genau.
Aber
wir wollten über weitere Punkte sprechen oder und über weitere Faktoren, Indikatoren, Alarmglocken, die einem sagen, vielleicht ein bisschen Trainingspensum runterschrauben.
Genau, die Sache mit dem Gefühl ist ja immer nicht so einfach. Nicht jeder hat einen guten Zugang dazu.
Ja.
Klar kann man das schulen und kann man im Laufe der Zeit irgendwie immer besser darin werden, das einzuschätzen. Aber es gibt natürlich auch ganz objektive Messmethoden, wie man erkennt, ja, ob der Körper jetzt vielleicht sagt, es war zu viel oder es war genau richtig oder mach mal ein bisschen mehr.
Lotte hat einen Teil dieser Aktion schon erklärt. Sie schreibt sich nämlich ihre Daten immer auf. Das ist da auch ganz sinnvoll. Jedenfalls bei einer Methode, bei der anderen Methode braucht man sowieso Technik dafür. Aber es gibt eben unseren, vielleicht habt ihr davon schon mal gehört, unseren berühmt-berüchtigten Ruhepuls. Mhm. So, und der reagiert auf Belastung. Also wenn, unser Puls reagiert sowieso auf Belastung, wenn wir Treppen steigen, Intervalle machen oder uns über andere Menschen aufregen, dann geht der Puls nach oben. So. Und das ist auch okay. Der geht dann hinterher auch wieder runter. Jedenfalls sollte er das. Wenn wir halt lange Zeit sehr hoch belastet sind, egal woher die Belastung kommt, dann ist es aber so, dass unser Puls in Ruhe nicht mehr so weit nach unten geht, wie er vielleicht könnte. Also jetzt, ich nehme mal das fast unglaubwürdige Beispiel von Lotta. Wenn Lotta normalerweise einen Ruhepuls von 38 hat, liege ich da ungefähr richtig?
Ja, so 40 ungefähr, ja, aber an manchen Tagen auch 39 oder 38.
Ja, genau. Sagen wir mal so.
Im Durchschnitt
40. Sagen wir mal 40. Und wenn dann der Puls, der Ruhepuls plötzlich über mehrere Tage bei 45 ist, dann kann man bei Lotta davon ausgehen, dass sie krank ist.
Ja, das ist meistens so, genau. Also das war jetzt in den letzten Wochen tatsächlich zweimal der Fall, dass der Ruhepuls nach oben ging und ich dachte, okay, da ist schon wieder ein Infekt in Sicht, beziehungsweise ich habe dann natürlich auch gleichzeitig schon die Symptome gemerkt, konnte dann aber dadurch auch recht schnell gegensteuern und es hat nicht zwei Wochen gedauert, sondern eigentlich jedes Mal nur eine Woche, auch wenn das dann insgesamt trotzdem nervig ist, wieder reinzukommen.
Krank sein ist immer nervig, aber das kann man eben über den Ruhepuls machen und das kann man idealerweise machen, wenn man morgens aufwacht. Vielleicht, wenn man morgens aufwacht, ohne dass die Kinder schon am Bett stehen oder der Wecker zu spät geklingelt hat oder sonst irgendwas. Wenn man aufwacht, einfach einen Moment liegen bleiben und dann kann man mit den Fingern am Hals den Puls fühlen. Und dann zählt man 15 Sekunden lang die Schläge und rechnet die mal 4.
Und ja, dann das ist die ganz Oldschool-Variante.
Ja, das ist
die
ganz Oldschool-Variante und dann hat man seinen Ruhepuls, aber dann hat man seinen Ruhepuls auch verlässlich. So, weil, und wer uns länger schon zuhört, der weiß Bescheid, die Uhr ist nicht immer so verlässlich. Natürlich kann man solche Werte auch über die Uhr ablesen und wer Uhrentests sehen will, der kann bei uns auf dem YouTube-Kanal mal gucken. Es gibt ja da so ein paar Uhrentests. Ich kann es aber hier ganz grundsätzlich sagen, die Apple Watch-Uhren haben den besten Sensor für sowas. Das ist nicht ein perfekter Sensor, aber er ist besser als eigentlich alle anderen am Markt. So, also da kann man, wenn man die Uhr trägt, dann kann man zwar nicht gut Triathlon machen, aber man kann eben dann den Ruhepuls da gut ablesen.
Ich behaupte, solange man immer falsch misst, aber immer mit demselben Gadget falsch misst, dann kann man sich auch trotzdem halbwegs drauf verlassen, weil dann wird auch diese falsche Messung quasi im selben Verhältnis
verändert,
genau. Ja. Aber also tatsächlich glaube ich, was den Ruhepuls in den Uhren angeht, dass der vielleicht nicht zu 100% richtig liegt oder nicht immer ganz stimmt. Aber dadurch, dass wir das Handgelenk in der Nacht auch meistens nicht hin und her wackeln, wie beim Zähneputzen oder so, dadurch sind auch die Fehler möglicherweise geringer. Mhm. Und also solange sich die Hand halt nicht bewegt oder nicht abgeknickt ist oder so, ist das mit der optischen Messung am Handgelenk, glaube ich, ganz okay.
Ich will es nur immer dazu sagen, weil die Messung mit den Fingern am Hals, die ist halt 100% genau.
Ja, so,
und
ja,
wenn man es halt genau wissen möchte, dann kann man das zum Beispiel da drüber machen.
Genau, da muss man sich das natürlich auch trotzdem einmal aufschreiben, damit das irgendwie dann auch dokumentiert ist und man das nochmal vergleichen kann, weil wenn ich mir nur den Ruhepuls von heute früh merke und nicht merke, wie er gestern, vorgestern und vorvorgestern war, ja, dann kann ich daraus eben auch keine Schlüsse ziehen.
Dann kann man einfach beim Zähneputzen mal nicht bei Instagram scrollen, sondern sich seinen Ruhepuls aufschreiben.
Mir fiel was Interessantes ein, ich bin mir aber nicht mehr ganz sicher, ob ich die Daten richtig im Kopf behalten habe. Und zwar meine ich, dass Jonas Deichmann uns im letzten Podcast erzählt hat, dass sein Ruhepuls bei den 120 Tagen Challenge auf jeden Fall ungefähr 10 Schläge höher war oder so.
Auf jeden Fall war er höher, ja.
Mindestens war er erhöht. Und er konnte sich aber eigentlich nicht mehr so hart pushen. Also er ist ja nicht mehr so intensiv gelaufen.
Ja.
Der Puls ging also insgesamt vielleicht nie so hoch, wie er davor im Training ging. Das ist auch ein interessanter Hinweis, wenn man jetzt sich nicht auf den Ruhepuls verlassen möchte oder nicht das als einziges Mittel nehmen möchte, dass wenn man merkt, bei Intervallen geht der Puls einfach nicht mehr so hoch, dann ja, könnte das auch ein Hinweis dafür sein, dass man eigentlich schon zu belastet ist.
Grundsätzlich im Training. Also wenn man im Training den Puls nicht mehr hochbekommt, dann ist das auch immer so ein Zeichen, das ist richtig. Aber da kommt es dann halt auch wirklich ganz stark darauf an, dass dieser Puls auch gut gemessen ist. Und dann wird es zum Beispiel mit dem Handgelenk auf jeden Fall schon wieder gefährlich. Aber es gibt ja auch noch die Möglichkeit, die Herzratenvariabilität zu messen. Das machen Uhren auch, da sind wir wieder beim selben Punkt. Kommt auch regelmäßig Kritik, ja, aber wäre ja gar nicht so schlimm. Aber und Lotte hat natürlich schon auch recht, wenn die immer falsch gemessen wird und in demselben Verhältnis auch falsch gemessen wird, wenn sie steigt, dann kriegt man wenigstens auch Bescheid, dass was im Busch ist. Ich sehe tatsächlich auch immer bei meiner Uhr, wenn ich dann entweder zu belastet bin oder wenn ich krank werde. Das kann man einfach tatsächlich da an der Uhr auch schon so ein bisschen ablesen, ist jedenfalls so ein bisschen Indikator. Es gibt aber mittlerweile oder auch schon länger, der heißt, ich weiß gar nicht, ob es ihn noch gibt, es gab es auf jeden Fall lange, den Vitalmonitor. Das war tatsächlich einfach nur ein Gadget, das nur auf diese Herzratenvariabilität ausgelegt war und auch eine sehr gute Messgenauigkeit hatte. Also es war kein Aura-Ring oder ein Whoop-Armband, die eben auch wieder am Handgelenk messen oder also am Finger ist vielleicht nochmal was anderes, aber am Handgelenk, da bin ich einfach immer skeptisch. Dieser Vitalmonitor wird oder wurde benutzt wie ein Pulsgurt.
Und also tatsächlich wie ein Brustgurt. Man musste
ja, wie ein Brustgurt, Entschuldigung. Ja, das ist besser, das zu sagen, genau, ja, wie ein Brustgurt.
So, dass der Sensor eben direkt am Herzen oder ja, relativ nah am Herzen
ja,
positioniert war.
Mhm. Ja, genau. Und darüber konnte man das dann auch einfach immer protokollieren. Da gab es natürlich auch eine App dazu und da konnte man dann das immer quasi festhalten und dann eben natürlich auch sehen, wenn man ermüdet ist, oder wenn man eine Überbelastung hat, so oder wenn die Belastung einfach gerade zu groß ist. Und das ist natürlich auch eine sehr professionelle Möglichkeit, das im Blick zu behalten. Also wenn man da wirklich auf hohem Niveau trainiert, dann ist das tatsächlich ein Gadget, das man empfehlen kann. Da kommt dann aber auch wieder ins Spiel jemand, der schon lange, lange Zeit sehr, sehr intensiv trainiert, der kann es fast schon ganz ohne irgendwas sagen. Da stimmt was nicht, da passt was nicht. Ich habe anders geschlafen, ich muss irgendwie einen Tag Pause machen. Ich glaube, ich habe von Sebastian Kindemann gehört, der hat gesagt, er macht eigentlich so gar keine Ruhetage. Er hat immer so alle 10 bis 14 Tage mal einen Tag, wo er merkt, okay, jetzt bin ich müde und dann hat er sehr wenig an dem Tag gemacht und sich da quasi wieder erholt. Aber rein nach Gefühl. So. Mm, mm. Und
Das war aber noch zu aktiven
ja,
Zeiten,
das
oder?
War zu aktiven Zeiten. Ich weiß nicht, wie er das jetzt macht. Jetzt trainiert er ja auch andere Sachen. Aber was ich damit sagen wollte, er ist nur ein Beispiel dafür, dass es eben da, wenn man seinen Körper sehr gut kennt, dass man dann auch zum Beispiel das einfach so machen kann. Und dann auch, dafür muss man ja aber auch quasi so losgelöst vom Trainingsplan sein, dass man einfach auch den dann ignorieren kann und sagen kann, ja, ist mir egal, was im Plan steht. Ich fühle mich heute einfach nicht gut. Ich weiß, das ist immer so der Tag, wo ich dann Pause machen muss. Ich mache heute einen lockeren 30-Minuten-Lauf und ansonsten lege ich mich auf die Couch und schlafe viel. Mhm. So. Und dann ist das ja auch in Ordnung.
Ja, prinzipiell glaube ich, dass es nicht sinnvoll ist, nur weil jetzt zum Beispiel die Herzratenvariabilität mal einen Tag in den Keller gerutscht ist, zu sagen, oh mein Gott, ich kann heute nicht trainieren.
Ja. Oder weil man eine Nacht mal schlecht geschlafen hat. Das haben wir ja auch mit dem im Interview mit dem Schlafforscher gehört, dass das einmal keinen Ausschlag gibt.
Genau, also man muss sich die Trends immer langfristig anschauen, idealerweise über Wochen und Monate. Und dann kann man ja erkennen, okay, da gab es mal einen Ausreißer, aber ich konnte das wieder kompensieren, dadurch, dass ich halt mal einen Mittagsschlaf gemacht habe oder irgendwie mal eine Trainingseinheit statt Intervallen halt nur Grundlagen gefahren bin oder sowas. Genau, gefährlich oder bedenklich ist es eher, wenn das über mehrere Tage oder Wochen anhält und man dann plötzlich vorher eben sehr gute Ruhepulswerte hatte, also sehr niedrige Ruhepulswerte oder sehr hohe Herzratenvariabilität und sich daran eben was ändert. Aber das kann man auch immer nur mit sich selbst vergleichen. Also ich kann zum Beispiel, wenn ich deinen Ruhepuls sehe oder deine Herzratenvariabilität, dann schlage ich die Hände über dem Kopf zusammen und denke, oh mein Gott, wie musst du dich eigentlich fühlen? Aber du fühlst dich ja wahrscheinlich gar nicht so schlecht, wie aus meiner Perspektive sein müsste.
Ja, das stimmt schon. Also das ist wirklich auch ein krasser Unterschied bei uns beiden. Lotta hat einen viel niedrigeren Ruhepuls. Lotta hat auch eine viel höhere HRV als ich. Aber man muss auch ganz klar sagen, du schläfst auch viel besser als ich. So, also das ist wirklich so der Punkt. Lotta, naja, nicht unbedingt wie ein Stein, aber Lotta kann schon.
Wie ein Baby.
Wenn ich, wenn du auf meine HRV guckst, dann schlägst du die Hände im Kopf zusammen und wenn ich deinen Schlaf angucke, dann denke ich, oh Gott, ey, wenn ich das halb so gut könnte, dann wäre ich zufrieden. So.
Da gibt es so einen schönen Spruch, sorry, ich muss den loswerden, den Seinen gibt's der Herr im Schlaf.
Aha, alles klar. da grinst sie, könnt ihr euch jetzt vorstellen.
Soll heißen, quasi, manche Leute müssen nicht viel dafür tun und es kommt von alleine. Manchmal hilft es auch einfach entspannt zu sein im Kopf. Ne?
Die Schlaftipps gibt es aber dann nochmal in einem anderen Podcast.
Genau, also was mir wichtig war zu sagen ist, auf keinen Fall Panik schieben, auch nicht, wenn die Uhr sagt, oh, deine Body Battery ist low oder mach heute mal lieber nur ruhiges Training. Also meine Uhr schlägt mir dreimal pro Woche vor, ich soll nicht trainieren und es gibt eigentlich keinen erkennbaren Grund dafür. Und ich bin es gewohnt, zum Teil zweimal pro Tag zu trainieren, natürlich nicht jeden Tag. Und jetzt, als ich krank war, habe ich natürlich auch nicht gleich wieder genauso losgeklotzt wie an der Stelle, bevor ich krank geworden bin, sondern ich habe erstmal eine Woche nur ruhiges Grundlagentraining gemacht, auch weniger Einheiten. Mhm. Und dann habe ich das ein bisschen hochgeschraubt vom Umfang und dann habe ich erst die Intensitäten gebracht. Also das muss man natürlich auch immer bedenken, aber alles immer langfristig anschauen und sich nicht kirre machen lassen von der Uhr, wenn die einmal irgendwie was sagt. Also es sollten idealerweise immer alle Dinge gleichzeitig in die Richtung zeigen oder dieselben Symptome auch anzeigen, wenn das Körpergefühl mit der HRV-Messung und dem Ruhepuls übereinstimmt. Dann kann man sich Gedanken machen, passe ich mein Training an, lasse ich eine Einheit ausfallen, mache ich es ein bisschen kürzer oder solche Geschichten.
Ja, das Wichtige ist Körpergefühl. So, das ist wirklich die Botschaft und wenn das noch nicht so ausgeprägt ist, dann eben die anderen Punkte. Auf den Schlaf achten, aufs Gefühl achten, auf die Herzratenvariabilität, wenn man das kann und vielleicht einfach mal den Ruhepuls über eine längere Zeit im Blick behalten, dann kann man eigentlich sehr gut sagen, wo stehe ich gerade? Ist meine Trainingsplanung, meine Trainingssteuerung gerade gut? Kann ich noch ein bisschen mehr? Oder kann ich noch ein bisschen mich zurückschrauben und erstmal irgendwie eine Entlastungswoche machen?
Und wenn man in der Leistung dann ein Plateau erreicht und sagt, okay, ich entwickle mich nicht weiter, irgendwas ist da im Busch, dann ist es natürlich auch sinnvoll, mal jemanden zu Rate zu ziehen, einen Experten, der da vielleicht drüber gucken kann und sagen, ja, da und da machst du vielleicht viel zu viel oder setzt nicht die richtigen Reize in deinen Trainings. Da ist man manchmal einfach auch als selbst gecoachter Athlet, hat man da manchmal so eine Scheuklappe oder einen blinden Fleck und kriegt nicht alles mit.
Das ist normal, man wird betriebsblind. Das ist auch da so. Ja, genau. Klar, natürlich. Das ist.
Deshalb ist es einfach immer gut, auch irgendwie einen Trainingsplan zu verfolgen und vielleicht jemanden zu haben, mit dem man drüber sprechen kann, warum man sich fühlt, wie man sich fühlt oder warum man sich nicht weiterentwickelt oder nicht schneller wird oder alle diese Dinge.
Ja, ja. Ihr wisst jetzt auf jeden Fall, worauf ihr achten müsst. Auf der anderen Seite, das auch nochmal ganz kurz angerissen, wenn ich halt zu wenig mache, dann ist es viel schwerer zu erkennen. Dann kommen alle diese Punkte nicht vor. Vielleicht schlafe ich nachts nicht mehr, weil ich den ganzen Tag schlafe, wenn ich keinen Sport mache. Aber es ist viel schwerer eben zu erkennen, wenn man zu wenig macht. Solange es einem gut geht, kann man immer noch mal einen Ticken mehr versuchen.
Ja, ich glaube tatsächlich, dass es weniger schadet, zu wenig zu machen, als zu viel zu machen.
Ja.
Weil manchmal zu viel auch bedeutet, dass man dann sich in eine Trainingspause reinmanövriert, in eine Verletzung oder alle diese Dinge, die dann wieder ziemlich lange dauern. Und das ist ja dann eher kontraproduktiver, als mal einen Tag halt statt 3 Stunden nur 2 Stunden auf der Rolle zu fahren oder sowas.
Selbstverständlich. Deswegen ist es auch okay, wenn man nicht am Anschlag trainiert. Das muss man auch nicht. Man darf ruhig auch ein bisschen weniger machen. Kommt ja auch immer aufs Ziel an. Ich wollte es nur noch mal erwähnen. Viel wichtiger ist natürlich zu sehen, wann man zu viel macht oder woran man erkennen kann, dass die Trainingsbelastung vielleicht gerade ein bisschen zu hoch ist. Ich glaube, das ist klar geworden. Damit entlassen wir dich. Liebe Hörer, liebe Hörerin, darfst jetzt wieder zum Training. Vielleicht hast du auch gerade beim Training zugehört und bist jetzt fertig mit dem Training. Dann darfst du natürlich deinen Feierabend genießen. So oder so hören wir uns in der nächsten Folge wieder. Wünschen dir viel Spaß beim Training und Lotte hat noch einen Punkt.
Ja, gerne nochmal Feedback geben, also falls sich die Geschichte mit der Trainingssteuerung allgemein, also wie man es richtig macht, interessiert, dann schreib gerne auch nochmal eine Notiz, schick uns eine Nachricht bei Insta, wir sind auch per E-Mail zu erreichen oder schreib unter den Podcast einen netten Kommentar, dann wissen wir auch Bescheid.
Alles klar, bis zum nächsten Mal.
Bis dann.
Ciao, ciao. We'll be right back.